Weiter geht's. Kapitel 2 heißt noch mehr Operationen und hier möchte ich einmal für den Rest des Kapitels voraussetzen, dass G immer eine Gruppe ist, die auf einer Menge Omega operiert. Und es ist zwar meistens egal, aber ich sage jetzt einfach mal, dass G und Omega endlich sein sollen. Sachen, die hoffentlich zumindest für einige neu sind. Jetzt kommt nämlich mehrfache Transitivität. Dafür sei K aus N. Wir sagen, dass G K-fach transitiv wirkt, auf Omega genau dann, wenn es möglich ist, jedes Tupel von K paarweise verschiedenen Elementen aus Omega auf jedes Tupel von K paarweise verschiedenen Elementen aus Omega abzubilden. Das heißt, das, was wir aus der Transitivität kennen, jedes Element kann zu jedem Element hinkommen, das haben wir jetzt für Tupel von paarweise verschiedenen Elementen der vorgegebenen Menge. K-Fach-Transitiv oder K-Transitiv, das ist egal, kann man abkürzen. Gebe K-Fach-Transitiv auf Omega genau dann. Omega und auch alle paarweise verschiedenen. Beta 1 bis Beta K. Da soll gelten, es existiert E als E so, dass sozusagen das K-Tupel dieser Alphas auf das K-Tupel der Betas abgebildet wird. Und noch genauer, Alpha 1 soll auf Beta 1 gehen und so weiter, Alpha K auf Beta K. Das heißt, sie sollen alle mit dem gleichen Element abgebildet werden. Warum ist dieses paarweise verschieden wichtig? Na, wenn bei den Alphas zwei gleich sind und die Zielbilder bei den Betas verschieden, dann kann man nicht erwarten, dass es funktioniert. Das gleiche Element hat nicht zwei verschiedene Bilder. Genauso andersrum, wenn man da zwei verschiedene Alphas hat, die im Zieltupel auf das gleiche Beta gehen sollen, dann kann das mit einer Permutation, also mit einer bijektiven Abbildung, nicht funktionieren. Das heißt also, es ist unvernünftig zu fordern, dass das für alle Tupel der Länge K funktioniert. Die einzigen, für die man das sinnvollerweise fordern kann, sind die, wo die Einträge paarweise verschieden sind. Und da fordern wir das dran. Das ist die K-fache Transitivität. Dann können wir das noch stärker machen zu scharfer K-facher Transitivität. Das heißt dann nicht nur, dass es geht, sondern es heißt, es geht auch nur mit genau einem Gruppenelement. Diese Überführung der Tupel immer nur mit genau einem Element möglich ist. Und ich schreibe mal jetzt hier rum, es nur genau ein Gruppenelement gibt. Das ist ein bisschen informell. Eine andere Möglichkeit, das auszudrücken ist, dass man die K-fache Transitivität verlangt und dann zusätzlich noch Aussagen über Punktstabilisatoren macht. Das könnte was sein, was wir in den Übungen nochmal aufgreifen. Deswegen vertiefe ich das jetzt nicht. Was bedeutet denn zum Beispiel scharfe Transitivität? Scharfe Transitivität heißt, Ich komme von jedem Alpha im Omega zu jedem Beta im Omega, und zwar mit genau einem Rhythmus. In dem Moment, wo jetzt der Stabilisator von Alpha nicht trivial ist, kann ich mir ein Gruppenelement schnappen, das mich von Alpha zu Beta bringt, und jedes Element aus dem Punktstabilisator von Alpha kann ich davor schalten. Und das macht dann dasselbe, denn Alpha wird erst festgehalten und dann bewegt. Das heißt also, wenn der Punktstabilisator nicht trivial ist, dann verletzt das die scharfe Transitivität. Und genauso einen Zusammenhang kann man auch bei mehrfacher Transitivität herstellen. Dann haben wir als einen Spezialfall die reguläre Wirkung. Das ist das, was wir in Wirklichkeit gerade schon gesehen haben. Die wird regulär auf Omega, genau dann, wenn sie transitiv wird. Und die Punktstabilisatoren trivial sind. Das ist also das gleiche wie scharf transitive Wirkung. Man könnte ja sagen, Regularität kann auf zwei Arten verletzt werden, mindestens. Es könnte sein, dass die Gruppe gar nicht transitiv ist, dann ist sie auch nicht regulär. Könnte auch sein, dass sie transitiv ist, aber dass halt die Punktstabilisatoren nicht trivial sind. Und für den Spezialfall, dass die Punktstabilisatoren trivial sind, aber die Gruppe nicht unbedingt transitiv ist, gibt es das Wort semiregulär. Das heißt, auf jeder Bahn muss die Wirkung regulär sein. Gibt es ganz viel, ich will nicht sagen Missbrauch von Sprache, aber es gibt ganz viele Sprachregelungen, die irgendwie sich hier drumherum winden. Also sowas wie, ja, hier ist so eine Untergruppe und die hat nur reguläre Bahnen, zum Beispiel. Dann ist eigentlich gemeint, die wirkt semiregulär. Gut, als nächstes möchte ich über primitive Wirkung sprechen. Das ist eine noch etwas schärfere Version von transitiver Wirkung. Und dafür müssen wir über Blöcke sprechen. Blöcke kommen, die kommen später nochmal vor quasi, aber ich weiß nicht, ob ich sie dann auch Blöcke nenne. Erstmal, wenn das Wort Block in dieser Vorlesung fällt, soll das immer was mit Permutationsgruppen und mit Gruppenwirkung zu tun haben. Die Idee ist dabei folgende. Dass G transitiv wird, heißt ja, ich komme von jedem Element der Menge Omega zu jedem anderen. Jetzt könnte es aber auch sein, dass da gewisse Teilmengen sind, also dass ich so ein System von Teilmengen finde, das bei der Gruppenwirkung quasi invariant bleibt. Ein Beispiel, wo wir sowas sehen, ist die Gruppe der Doppeltransposition, also die Gruppe, die von den Doppeltranspositionen in A4 erzeugt wird. Wenn ich mir die angucke, dann ist die transitiv auf der Menge 1 bis 4. Aber wenn ich mir dann die Teilmengen angucke, einmal die Teilmengen 1, 2 und einmal die Teilmengen 3, 4, dann kann ich sehen, dass jedes Element dieser Gruppe sozusagen diese Aufteilung in Teilmengen, also diese Partition, respektiert. Das gucken wir uns später nochmal genauer an. Das heißt also, einerseits haben wir zwar Transitivität, aber andererseits haben wir auch dieses System von Teilmengen, was irgendwie invariant gelassen wird. Und jetzt könnte man sagen, dass eine noch stärkere Einschränkung an die Wirkung ist, dass die Gruppe nicht nur transitiv ist, sondern dass sie eben auch kein solches System von Teilmengen invariant lässt. Das heißt, es passiert ziemlich viel bei der Wirkung. Da wollen wir jetzt hin. Und dazu möchte ich zuerst sagen, was ein Block ist. Eine Teilmenge Delta von Omega heißt Block. Und da muss ich streng genommen sagen, Block für die Wirkung von G auf Omega. Schreibe ich mal in Klammern. Genau dann, wenn es für alle G aus G gilt. Na, was will ich? Der Block soll sozusagen nicht kaputt gemacht werden. Das heißt, entweder bleibt er einfach, wo er ist, bei der Wirkung, oder er wird komplett wegbewegt. Ich habe hier als Stichwort stehen, ganz oder gar nicht. Das heißt, ein Block hat die Eigenschaft, dass er von einem Gruppenelement bei der Wirkung entweder ganz wegbewegt wird oder gar nicht. Das heißt, er bleibt genau nach Wort. So, und jetzt gucken wir uns Partitionen an, der Menge Omega, die aus solchen Blöcken bestehen, sozusagen. Wir nennen eine Partition G-invariant genau dann, wenn jede Zelle der Partition ein Block ist. Also was benutze ich hier? Ich benutze erstmal Partitionen von Mengen. Das ist einfach eine Menge von Teilmengen, deren disjunkte Vereinigung dann die ganze Menge ist, mit der wir angefangen haben. Und da ich da an der Stelle so ein bisschen algorithmisch denke, stelle ich mir das als Liste vor. Ich habe eine Liste und jede Zelle in der Liste ist eine dieser Teilmengen aus der Partition. So stelle ich mir das vor. Deswegen rede ich auch gleich von Zellen. Ist das okay? Zellen der Partition, anstatt zu sagen Elemente der Partition oder Teilmengen der Partition. Ich schreibe es gleich mal so ein bisschen hin. Ich hoffe, dass es dann klar genug wird. Eine Partition dieser Form, ich schreibe also Omega als disjunkte Vereinigung von 1 bis n über Delta I mit Zellen Delta 1 bis Delta n. Eine solche Partition heißt G-invariant und wieder bezogen auf die Wirkung von G auf Omega. Genau dann, wenn die einzelnen Zellen Blöcke sind. Das Wort G-invariant vielleicht auch Sinn, denn Block zu sein heißt ja, man wird bei der Wirkung ganz wegbewegt oder man bleibt, wo man ist. Und bei dieser Partition geht man dann eben auf eine andere Zelle der gleichen Größe. Und ein anderes Wort für G-invariante Partition ist Blocksystem. Was immer. Es ist nur manchmal langweilig. Eine G-invariante Partition, die man immer finden kann, ist die, wo alle Zellen nur aus einem Element bestehen. Denn was habe ich für Möglichkeiten, eine einelementige Menge zu bewegen? Na, entweder das Element wird fixiert, dann bleibt es also einfach da, oder es geht woanders hin und dann sind automatisch diese beiden einelementigen Teilmengen disjunkt. Das heißt, ich kann immer eine elementige Menge nehmen, die werden immer Blöcke bilden und ich kriege auf die Art und Weise immer eine Partition, die G-invariant ist. Das ist halt ein bisschen langweilig. Die andere langweilige Möglichkeit ist, dass ich als Block einfach die ganze Menge Omega nehme. Das funktioniert auch. Das ist aber auch eine langweilige G-invariante Partition. Das sind die, die wir trivial nennen. Ein Blocksystem heißt trivial, wenn die Zellen der Partition einelementig sind oder wenn das nur aus dem Block Omega steht. Und Vorsicht, das ist in der Literatur nicht einheitlich. Manche Leute sagen nur dann triviales Blocksystem, wenn die Elemente einelementig sind. Und bei mir ist es halt beides. Und das gibt es auch. Und es gibt bestimmt auch das andere, wo man nur meint, dass es ganz Omega ist. Ein Blocksystem heißt trivial. Genau dann, wenn die Blöcke Größe 1 oder Mächtigkeit von Omega haben. Und ansonsten heißt das Blocksystem nicht trivial und das macht es interessant. Denn die Frage ist jetzt, gegeben eine Gruppe G mit einer Wirkung auf einer Menge Omega, gibt es eine nicht triviale G-invariante Partition? Gibt es ein nicht langweiliges Blocksystem? Das ist die Frage. Und dann kommen wir zum Begriff der Primitivität. I operiert primitiv auf Omega. Genau dann, wenn die Wirkung transitiv ist und wenn alle Blocksysteme trivial sind. Wie ich mir Primitivität oder eben auch Imprimitivität ganz gut merken konnte. Das zusammen mit Tonnen von Beispielen. In der Literatur findet man da viele verschiedene Möglichkeiten, dahin zu kommen. Als ich das gelernt habe, da war das aus dem Buch von Huppert. Und ich kann mich ganz dunkel erinnern, Huppert erklärt ganz viele Sachen ganz toll, aber mit primitiver Wirkung hatte ich am Anfang ein Problem. Denn ich glaube, dass er auch zuerst Imprimitivitätsgebiete erklärt, also das, was ich Löffel genannt habe, und dann kommt er irgendwie zu imprimitiver Wirkung und dann zu primitiver Wirkung. Und ich habe eine Weile gebraucht, um das in meinem Kopf richtig hinzusortieren. Und das Problem ist, ich bin da, glaube ich, kein Einzelfall. Ich glaube, dass es häufiger mal vorkommt, dass man das Konzept von Primitivität erst auf den zweiten Blick versteht, erst nachdem man Beispiele gesehen hat. Und es ist häufig einfacher zu verstehen, wenn man Beispiele sieht für nicht primitive Wirkungen. Mal gucken, wie uns das gleich geht. Denn andernfalls, sprich, wenn es nicht triviale Blocksysteme gibt, dann nennt man diese Wirkung imprimitiv und dann spricht man bei den Blöcken halt in einem solchen Blocksystem auch von Imprimitivitätsgebieten. Ich sag Block, das ist viel kürzer als Imprimitivitätsgebiet. Der Vollständigkeit halber, dieses Wort imprimitiv ist wichtig und das Wort Imprimitivitätsgebiet auch, spätestens dann, wenn man irgendwo anders in der Literatur guckt. Und Teil dieses Konzepts ist für die Vorlesung, mithilfe der Aufgaben und Projekte, dass ich Sie ermutige, in andere Quellen zu gucken und sich in der Literatur umzuschauen. Kein Grund, warum eine Gruppe nicht in beiden Lebensräumen auftreten kann. Eine Gruppe kann ja sehr viele verschiedene Gruppenwirkungen haben auf ganz viele verschiedene Mengen Omega. Und warum soll es nicht vorkommen, dass eine Gruppe hier mal primitiv ist und da nicht und da vielleicht noch nicht mehr transitiv oder so? Das alles müssen wir näher studieren. Und Beispiel 2.1 geht so ein paar Schrittchen in Richtung, wir gucken mal, was wir schon wissen. Und erinnern uns, zum Beispiel ist es so, dass die symmetrischen Gruppen einen erstaunlichen und auch in einem gewissen Maß ungewöhnlich hohen Grad an Transitivität haben. Und das, ja, mal gucken, wie intensiv wir uns noch damit auseinandersetzen, aber es ist auf jeden Fall Thema der Übung. Fangen wir klein an. Die S3 ist zweifach oder doppelt transitiv in ihrer natürlichen Wirkung. Aber die A3 nicht. Und das ist jetzt so ein ganz kleiner Fall, da kann man das im Prinzip durch hinschreiben und sich überlegen. Das heißt, man überlegt sich, wenn ich hier so Tupel habe, wie komme ich dann mit einem Element aus der S3 von jedem Tupel zu jedem Tupel? Und bei der A3 funktioniert es nicht, denn da habe ich ja nur die drei Zyklen zur Verfügung und die Identität. Das heißt, in dem Moment, wo ich sage, wohin ein Element geht, ist dann das Bild des anderen festgelegt durch den drei Zyklus, den ich da benutze. Da habe ich mir auch noch aufgeschrieben, wie man das macht, aber das mache ich jetzt nicht. Denn das können sie alle selber. Sie können sich selber überlegen, wenn sie da zwei solche Tupel haben, wie funktioniert das? Wann brauche ich eine Transposition? Wann brauche ich einen Dreizug? Gut. Die SL ist insgesamt immer n-fach transitiv in ihrer natürlichen Wirkung und das liegt in ihrer Definition. Ich kann ja für jede Möglichkeit, so ein Tupel hinzuschreiben und so ein anderes, kann ich eine Permutation hinschreiben sofort, die das macht. Das heißt, das ist ziemlich starr. Die Alternierungsgruppe ist nicht ganz so doll transitiv. SN ist stets n-fach transitiv in ihrer natürlichen Wirkung. Mehr dazu später, auch mehr dazu, was mit der alternierenden Gruppe ist. Und zu scharfer Transitivität und scharfer mehrfacher Transitivität sage ich deshalb nichts, weil das in den Übungen vorkommt. Und vieles von dem, was wir hier besprechen, das besprechen wir auch nicht deshalb, weil das dann später so ganz konkret in der Folge irgendwo vorkommt. Das betrifft nur einige Resultate. Aber es schafft so ein bisschen den Bühnenhintergrund. Denn wenn man mal historisch guckt, wie Gruppen studiert wurden, dann ist der eine Kontext ganz klar Laboratorie, also Permutationen von Nullstellen von Polynomen, und dann eben ganz generell Permutationsgruppen. Insbesondere wurden Gruppen anfangs immer als Gruppen von Abbildungen verstanden. Und wenn man das im Hintergrund hat, dann versteht man, warum dieses ganze Thema Gruppenwirkung auch historisch wichtig ist und warum Eigenschaften von Gruppen, die daherkommen, also sowas wie mehrfache Transitivität, auch dazu geführt haben, dass man sich gefragt hat, kann ich vielleicht die Gruppen mit diesen Eigenschaften klassifizieren? Das heißt, diese ganze Idee der Klassifikation kann man vor diesem Kontext vielleicht besser verstehen, als wenn man so ganz abstrakt guckt. Ja, ich habe eine Gruppe, ganz abstrakt, denke mir irgendeine komische Eigenschaft aus und klassifiziere alle Gruppen, die diese Eigenschaft haben. Das, je nachdem, was die Eigenschaft ist, ist es erstmal vielleicht witzlos. Aber das sind Eigenschaften, die ganz natürlich aus diesem natürlichen Lebensumfeld von Gruppen als Permutationsgruppen kommen und bei denen es deshalb vielleicht ein bisschen naheliegender ist, warum man sich die Frage stellt, welche Gruppen erfüllen das und wo kommen die in der Natur vor. Insbesondere wurden auch einige vorher nicht bekannte Serien von Gruppen so entdeckt über solche Fragen. Und dann, wenn das noch spezieller drankommt in der Vorlesung, werde ich da noch mehr historischen Kontext zu geben. Jetzt gucken wir uns das schon angekündigte Beispiel mit den Doppeltranspositionen an. V soll erzeugt sein von den Doppeltranspositionen 1, 2, 3, 4 und 1, 3, 2, 4. Das ist eine Untergruppe von S4, wirkt auf der Menge 1 bis 4. So, diese Wirkung auf der Menge 1 bis 4 ist transitiv. Ich komme von jedem Punkt zu jedem Punkt, das kann ich sehen. Aber die Wirkung ist nicht zweifach transitiv. Transitiv ist, dann reicht es normalerweise, wenn man ein Beispiel angibt. Jedenfalls, solange man auch keine Ahnung hat, was man sonst tun soll. Und noch haben wir keine Ahnung, das ändert sich alles bald. Also bitte drüber nachdenken, mit was für ein Beispiel könnte man das sehen, dass die Wirkung nicht transitiv ist. Transitiv, aber nicht zweifach transitiv. Und dann ist die nächste Frage die der primitiven Wirkung. Da kommen wir gleich. Möchte ich das? Nee, ich möchte das jetzt machen. Wenn wir jetzt gerade dabei sind. Die Partition 1 bis 4 gleich Menge, die 1, 2 enthält. Wie möchte ich das schreiben? Vielleicht so. Vereinigt mit Menge, die 3, 4 enthält, ist nicht trivial und V invariant. Das heißt, die Wirkung ist nicht primitiv. Dieses Element lässt die beiden Teilmengen invariant. Das ist okay. Dieses Element vertauscht sie. Das geht dahin. Und das dritte Element, was nicht trivial ist, 1, 4, 2, 3, vertauscht sie auch. Das heißt, dieses Blocksystem wird invariant gelassen und das ist nicht trivial. Die Elemente haben weder ein Element noch vier. Das heißt, wir haben da keinen. Wir haben hier ein Beispiel gefunden für eine nicht-primitive, für eine imprimitive Wirkung. Was wir jetzt auch erahnen können, und das Thema kommt sofort nochmal. Wir können jetzt schon erahnen, dass es vielleicht nicht so schwierig ist, zu zeigen, dass eine Wirkung imprimitiv ist. Man braucht einfach nur die Idee für ein Blocksystem. Aber was ist andersrum? Was ist, wenn man zeigen möchte, dass eine Wirkung primitiv ist? Ich behaupte, dass A4 auf der Menge 1 bis 4 primitiv wirkt. Und wenn ich das zeigen will, dann, okay, erstmal denke ich nach. Denn ich gucke mir jetzt nicht jedes mögliche Blocksystem an, sondern nur die interessanten. Und wie viele Elemente haben die Zellen in den interessanten Partitionen? 2 oder 3? 3 ist schon mal ganz schlecht, denn mit Blöcken der Größe 3 kann ich ja die Menge 1 bis 4 gar nicht überdecken. Das heißt, ich brauche Blöcke der Größe 2, dann sieht das so aus wie das hier. Und das kriege ich aber nicht hin, sodass es unter A4 invariant ist. Die 3 Ziffern machen das kaputt. Da gehört aber einiges dazu, sich das zu überlegen. Wenn man das hinschreiben will, dann merkt man schnell, dass es irgendwie hässlich ist. Dieses Beispiel soll zeigen, dass Primitivität eine Eigenschaft ist, bei der man sich irgendwann wünscht, man könnte die doch anders zeigen, als mit, ich probiere jedes mögliche Blocksystem aus. Wechseln wir kurz das Thema. Die alternierende Gruppe haben wir vorhin schon gesehen als Beispiel für etwas, was nicht zweifach transitiv ist, dafür aber regulär. A3 ist regulär in der natürlichen Wirkung auf der Menge 1 und 3. Wir haben ja die Identität und 3 Zyklen, das heißt, wir sind transitiv und die Punktstandsdateien sind trivial. Aber das ist kein Muster, was generell bei den alternierenden Gruppen so sich fortsetzt. Die A4 ist nicht regulär auf der Menge 1 bis 4. Punktstellensatoren sind nicht trivial, sondern die haben Ordnung 3. Und dann habe ich hier was, das kann man, wenn man möchte, als kleine Übungsaufgabe machen. Wenn P eine Primzahl ist und wenn ich die symmetrische Gruppe habe auf der Menge 1 bis P und dann einen P-Zyklus da drin, dann operiert das Erzeugnis davon regulär. Warum und was hat das damit zu tun, dass P eine Primzahl ist und so weiter. Das ist ein Beispiel zum Nachdenken. Sprechen. Schauen wir mal die Untergruppe an von der S6, die erzeugt wird von den 3 Zyklen. Entschuldigung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Was ist denn das für eine Untergruppe? Na, erstmal stellen wir fest, sie ist nicht transitiv, denn wir sehen da 2 Bahnen. Wir sehen die Bahn 1, 2, 3 und die Bahn 4, 5, 6. Das heißt, Regularität ist schon mal raus, aber vielleicht ist die Wirkung ja semiregulär. Würde heißen, dass dann auf den Bahnen wenigstens die Punktstabilisatoren trivial sind. Das ist aber leider auch nicht so, denn wir haben die Bahn 1, 2, 3 und die davon erzeugte Untergruppe lässt die Elementweise fest. Das heißt, die Punktstabilisatoren sind nicht trivial. Thank you. Und zwar nehme ich einfach das Produkt der beiden Erzeuger. Dann kriege ich eine Untergruppe, also die davon erzeugte Untergruppe, die hat Ordnung 3, hat die gleichen Namen, aber diesmal sind die Punktstabilisatoren wirklich trivial. Das hatten wir auch alles, bla bla bla, das habe ich erzählt. Dann habe ich erzählt, wie man auf Informativität kommen kann und dass Primitivität im Allgemeinen schwierig ist. Das haben wir auch geklärt und ich überlege, ob jetzt schon ein guter Moment ist, um Feierabend zu machen. Ich schreibe mal das nächste Lemma an, einfach weil ich hoffe, dass wir dann alle Lust haben, nächste Woche wiederzukommen und das Lemma zu beweisen. Das nächste Lemma löst das Problem oder nähert sich dem Problem, dass es schwierig ist, Primitivität zu zeigen. Das nächste Lemma gibt uns ein Kriterium, das häufig viel einfacher nachzuprüfen ist, als alle potenziellen Blocksysteme anzugucken. Lemma 2. Mindestens zwei Elemente, dann kann man Primitivität daran erkennen, dass die Punktstabilisatoren maximale Untergruppen sind. Was heißt es, eine maximale Untergruppe zu sein? Na, das heißt, dass man eine echte Untergruppe ist und dass es keine Untergruppe gibt, die jetzt noch echt dazwischen liegt. Wenn wir also auf dieser Seite anfangen, dann wissen wir, dass G Alpha eine echte Untergruppe von G ist und dass es keine Untergruppe gibt, die noch echt dazwischen liegt. Und das benutzen wir. Denn die Idee ist, im Beweis des Lemmas, einen Zusammenhang herzustellen zwischen Untergruppen, die oberhalb eines Punktstabilisators liegen, und potenziellen Blocksystemen. Das ist das, was wir irgendwie hinkriegen müssen. Und da ist so die wesentliche Idee, dass man sich klar macht, was wissen wir hier in diesem Fall über Punktstabilisatoren? Dann brauchen wir sowas wie der Elemente zählen, Bahnlänge gleich Stabilisatorindex und sowas. Daran müssen wir uns also erinnern, das haben wir alles in der Algebra gemacht. Und dann ist eigentlich der Hauptschritt, sich zu überlegen, okay, zu Untergruppen, die zwischen G Alpha und G liegen, gehören Blocksysteme. Und dann ist einfach nur die Frage, wann kann das ein nicht-triviales Blocksystem sein und wann nicht. Und dann kriegen wir am Ende diese Äquivalenz raus. Das ist die Idee. Heißt also, dass wenn man sich darauf vorbereiten will, man einfach dieses Thema Bahnlänge, Stabilisator und so nochmal wiederholen sollte und dann kommt man in der nächsten Vorlesung mit dem Beweis auch klar. Okay. Das ist ein guter Punkt, um zu unterbrechen, denn den Beweis zu unterbrechen ist blöd. Was für Fragen haben Sie bisher? Manche der Begriffe waren jetzt ja neu.
Gibt es irgendwo Fragen, Unklarheiten? Soll ich nochmal mehr Beispiele machen? Irgendwo? Kann man alles nachlesen, zum Beispiel im Kurs als Stellmacher? Manches, was ich mache, ist auch datenorientiert. Die Notation ist auch ähnlich, nicht immer gleich, aber ähnlich.
Nix, okay. Dann erstmal danke bis hierher und wir nutzen die letzten paar Minuten für Orga-Zeug.